HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Heute vor einer Woche erschüttert eine gigantische Explosion zuerst den Hafen von Beirut und Sekunden später die gesamte Stadt. Ich verkünde heute den Rücktritt dieser Regierung. Gott schütze den Libanon.
Je mehr von ihnen abtreten, umso besser. Denn Leere ist besser, als jemanden an der Macht zu haben, der nichts tut.
Wir fordern einen echten Staat mit Behörden, die funktionieren. Wir möchten unsere Würde zurück.
Für die Libanesen ist das sozusagen nur der jüngste Beweis dafür, dass die politische Elite, die wirtschaftliche Elite, was häufig gleich ist, dass die zutiefst verantwortungslos handelt. Der Rücktritt von Hassan Diab macht die Situation weder besser noch schlechter. Diab ist nur ein Dominostein in den Händen der Mächtigen.
Der Libanon, ein Land im Aufruhr, nicht erst seit den gewaltigen Explosionen, die den Hafen der Hauptstadt Beirut in Schutt und Asche gelegt haben. Über 100 Menschen starben, Tausende sind verletzt, ein ganzer Stadtteil ist zerstört, Hunderttausende sind ohne Dach über dem Kopf. Eine Katastrophe mit Ansage, klagen Demonstrierende an. Für sie ist sie ein weiterer Beweis dafür, wie unfähig und korrupt der Libanon seit Jahren regiert wird. Schon vor der Explosion befand sich das Land in einer tiefen Krise. Seit Herbst ist praktisch die ganze Mittelschicht verarmt. Einst wohlhabende Menschen müssen plötzlich Hunger fürchten und es gibt kaum mehr Medikamente. Kleine Kinder sterben, weil kein Krankenhaus sie behandelt. Und das war schon vor Corona so. Durch die Explosion spitzt sich die Lage dramatisch zu, in jeder Hinsicht. Gegen Zerstörung, Hunger und menschliches Leid kann internationale Hilfe wirken. 253 Millionen Euro stellt die Weltgemeinschaft bereit und schickt Rettungskräfte. Und was hilft gegen die politische Krise und die Unruhen auf den Straßen? Das fragen wir heute in unserer Sendung, die wir überschrieben haben: Leben in Trümmern, der Libanon nach dem großen Knall. Nach der Explosion folgte gestern das politische Erdbeben. Die Regierung unter Präsident Diab ist zurückgetreten, bleibt allerdings übergangsweise im Amt. Was kann das Land retten, das früher doch Hoffnungsträger der Region war? Das wollen wir besprechen in der nächsten Stunde. Zuerst aber informiert uns Carsten Kühntop über die Lage und die Stimmung heute in Beirut.
Die Regierung von Ministerpräsident Hassan Diab ist das erste politische Opfer des Explosionsunglücks. Doch die enorme Wut vieler Libanesen auf die herrschende Klasse hat sich wegen des Regierungsrücktritts offenbar nicht gelegt. Hind, 27, eilte gestern Abend zu neuen Protesten in die Beiruter Innenstadt, eine Skibrille im Gesicht zum Schutz gegen das Tränengas der Sicherheitskräfte. Der Rücktritt der Regierung ist nicht genug für uns. Denn wir wollen, dass die Leute, die für die Explosion verantwortlich sind und für all das, was in den vergangenen 30 Jahren passiert ist, zur Rechenschaft gezogen werden. Erst dann werden wir zufrieden sein. Ob der Libanon eine Regierung hat oder nicht, das merkt man nicht. Dieser Witz hat zwar einen sehr langen Bart, aber einen wahren Kern. Eine Passantin in Beirut: Je mehr von ihnen abtreten, umso besser. Denn Leere ist besser, als jemanden an der Macht zu haben, der nichts tut. Als Ministerpräsident Hassan Diab gestern Abend den Rücktritt seiner Regierung mitteilte, beteuerte er, ein entschlossener Kämpfer gegen die weit verbreitete Korruption im Land zu sein. Allerdings sei das Problem größer als alles andere. Ich hatte schon früher gesagt, dass das System der Korruption in allen Bereichen der Regierung verwurzelt ist. Aber ich habe herausgefunden, dass das System größer als der Staat ist und dass die Regierung von ihm gefesselt wurde und sich ihm nicht in den Weg stellen oder das System beseitigen kann. Für Diab möglicherweise unangenehm? Die Nachrichtenagentur Reuters meldet, dass er vor den verheerenden Folgen einer Explosion im Hafen gewarnt worden sei. Am 20. Juli hätten Sicherheitsexperten Diab und den Staatspräsidenten auf die Gefahr aufmerksam gemacht, die von dem im Hafen gelagerten Ammoniumnitrat ausgehe. Ein Mitarbeiter des Ministerpräsidenten erklärte dazu, die Warnung sei tatsächlich an jenem Tag eingegangen. Innerhalb von 48 Stunden habe man sie an den obersten Verteidigungsrat weitergeleitet und um einen Rat gebeten. Anders als die Vorgängerregierungen habe das Kabinett Diab also zügig gehandelt. 15 Tage nach der Sicherheitswarnung flog das Ammoniumnitrat in die Luft. Diabs Regierung bleibt nun übergangsweise im Amt, bis eine neue gebildet worden ist. Der Analyst Haref Suleiman glaubt, dass es die öffentliche Meinung ist, die jetzt die Ereignisse treibt. Suleiman im Sender Sky News. Es ist die Straße, die den Rücktritt von Hassan Diab und der Regierung erzwungen hat. Und sie hat vorgezogene Neuwahlen auf die Agenda gesetzt. Und die Straße wird auch eine Untersuchung der Detonation mit transparenter internationaler Hilfe erzwingen.
Carsten Kühntopp über die aktuelle Lage in Beirut. Pascal Weber ist Nahost-Korrespondent für das Schweizer Radio und Fernsehen SRF. Guten Tag nach Beirut, Herr Weber.
Guten Tag.
Wie können Sie denn im Moment überhaupt aus Beirut berichten?
Das ist eigentlich kein Unterschied zu früher. Ich meine, Beirut, der Libanon, ist im arabischen Raum immer noch das liberalste Land. Man kann sich frei bewegen, auch als Journalist. Im öffentlichen Raum kann einen fast niemand daran hindern, das zu tun und zu lassen, was man will. Und es ist klar, am letzten Wochenende bei den Ausschreitungen wurden wir Medien, direkt mit Tränengas eingedeckt, weil die Sicherheitskräfte offenbar nicht alles gefilmt haben wollten. Aber ansonsten, gerade bei den Leuten, ist jeder, der kommt und ihnen zuhört, mehr als willkommen.
Wie gehen denn die Menschen aktuell mit der Katastrophe um? Anfangs war ja von großer Solidarität zu lesen. Wie weit kann die gehen?
Die Solidarität ist immer noch das, was die Libanesen und Libanesinnen momentan trägt. Der Staat, ist nirgends zu sehen. Es ist keine Regierung irgendwo zu sehen auf den Straßen. Das sind Menschen wie Sie und ich, Libanesinnen und Libanesen, die hier eine Schaufel oder einen Besen in die Hand nehmen und ins Katastrophengebiet gehen und dort helfen aufzuräumen. Das ist diese Solidarität, die groß ist, nebst der anderen vorherrschenden Gefühlslage, die man nicht anders als einfach mit Wut umschreiben kann. Die Menschen sind wütend, die Menschen sind mehr als wütend auf den Staat, auf das System, das sie in diesen Abgrund überhaupt erst hineingetrieben hat. Sie sind aber sehr solidarisch untereinander.
Aber die Politik ist im Umbruch, Regierung ist zurückgetreten. Die Soforthilfe der internationalen Gemeinschaft ist zwar beschlossen, aber man fragt sich schon, wie kommt die jetzt an die Menschen, wie kommt die an die Richtigen? Wie kann so ein Weg der Hilfe in die Bevölkerung hineinführen in einer Situation, wo man sich auf die Regierung nicht wirklich verlassen kann? Können Sie sich das vorstellen, dass das Geld wirklich bei den Leuten ankommen kann?
Das ist die große Sorge hier tatsächlich. Und ich meine, dafür muss man ganz einfach, und das haben auch verschiedene Offizielle gesagt, für das muss man ganz einfach den Staat, die staatlichen Stellen außen vor lassen. Und selbst dann ist das ja noch lange nicht gesichert, dass es wirklich bei den Menschen, die das Geld, die Hilfsmittel brauchen, ankommt. Die libanesischen Parteien, die korrupten Eliten, sind bekannt dafür, Scheinfirmen zu errichten, Schein-NGOs, Nichtregierungsorganisationen zu errichten und so weiter und so fort. Ich meine, man muss vermutlich sehr genau wissen, wem gibt man Geld oder wem gibt man Hilfsgüter, was geschieht mit diesen. Und man muss sich die Zeit genau nehmen, das dann auch zu verfolgen, was damit geschieht. Das könnte vielleicht teilweise eine Hilfe etwas verlangsamen, gerade im Vergleich halt zu der Dringlichkeit, die eigentlich geboten wäre. Aber das ist meines Erachtens wichtig und notwendig, es zu tun, auch wenn es vielleicht durch das ein bisschen langsamer geht, als dass es am Ende eben wieder in den Taschen der korrupten Eliten landet.
Weil die Not ist ja wirklich groß. Der Hafen ist jetzt eben auch noch zerstört. Die Not war vorher schon groß. Aber jetzt wird es noch schwieriger, Nahrungsmittel ins Land zu bringen. Die Gesundheitsversorgung lag vorher schon brach. Jetzt gibt es Corona und noch die Explosionen. Wo sehen Sie denn einen Hoffnungsschimmer für die Leute? Glauben die noch daran, dass es besser werden kann?
Nein. Von Hoffnungsschimmer jetzt zu sprechen, nein, das kann man nicht. Die Libanesinnen und Libanesen wissen nicht mehr, wie sie das noch alles bewältigen sollen. Vor einem Jahr ziemlich genau sind in den Bergen große Feuer ausgebrochen. Das hat die internationale Gemeinschaft noch gar nicht groß gekümmert. Dann kurz danach kam die Revolution, Unruhen schon da. Dann kam der wirtschaftliche komplette Zusammenbruch. Leute hier hungern auf der Straße. Und dann kam Corona, Covid. Und jetzt kommt noch das. Also die Libanesinnen und Libanesen wissen nicht mehr, wie sie die nächsten Tage, die nächsten Wochen überleben sollen. Sie wissen natürlich aus ihrer Erfahrung, aus ihren langen, leidvollen Erfahrungen mit dem 15-jährigen Bürgerkrieg und ganz vielen anderen schrecklichen Dingen, dass sie es irgendwie schaffen werden. Aber wie genau, weiß heute keine Libanesin, kein Libanese.
Welche Hoffnung hören Sie denn, wenn es jetzt, das war ja eigentlich die Forderung, wenn die Regierung jetzt zurückgetreten ist, welche Hoffnungen hören Sie in die Politik oder in eine mögliche Politik der Zukunft?
Ich muss Sie wieder enttäuschen, auch keine. Eine zurückgetretene Regierung hier, das heißt noch lange keine Neuwahlen, heißt schon gar nicht ein neues System. Diese Regierung, die ist jetzt zurückgetreten, sie bleibt aber weiterhin in ihren Sesseln sitzen, solange bis das Parlament oder eher die Kräfte, die das Parlament beherrschen und bestimmen, das sind die alten korrupten Eliten, eine neue Regierung, neue Köpfe, neue Namen ernannt haben. Man spricht auch schon beispielsweise davon, dass der frühere Ministerpräsident Saad Hariri wieder mit der Regierungsbildung beauftragt werden soll. Und da sehen Sie, dass sich die Katze permanent in den Schwanz beißt und sich der Kreis immer schließt. Solange es hier keine Neuwahlen gibt unter einem neuen Wahlgesetz, das endlich diese Strukturen aufbricht, die geschaffen worden sind, dass die jeweiligen religiösen Gruppierungen ihre Mandate auf jeden Fall auf sicher haben, dass die ihre Macht auf jeden Fall auf sicher haben. Solange das nicht aufgebrochen werden kann, wird sich daran nichts ändern.
Strukturen, die schon vor der Explosion ein Problem waren und über die wir noch sprechen werden in dieser Sendung. Pascal Weber, SRF, Nahostkorrespondent in Beirut, vielen Dank. Leben in Trümmern, der Libanon nach dem großen Knall, der Tag in H2 Kultur. Da wird schon deutlich, auch vor der gegenwärtigen Krise gab es wirtschaftliche Not, Bürgerkriege und internationale Isolation. Die libanesische Autorin Nada Awar Sharaa floh 1975 aus Beirut und lebte in London, Washington, Paris und Sydney. Mitte der 90er Jahre kehrte sie in ihre Heimat zurück. In ihrem Roman Zuhause irgendwo thematisiert sie diese Suche nach Heimat und die Vergeblichkeit der Hoffnung, dass irgendetwas einfach so bleiben kann in einem Land, das von Instabilität gezeichnet ist. Sie begleitet ihre Heldin Aida bei der Suche nach der eigenen Vergangenheit, zuerst bei ihrer Ankunft in Beirut.
In der Ankunftshalle des Beirut International Airport war es ungewöhnlich ruhig. Aida holte ihr Gepäck und ging durch den Zoll. Auf dem Weg durch den Hauptterminal stellte sie fest, dass außer den Passagieren nur Flughafenpersonal und Soldaten zu sehen waren. Wo waren die Scharen von Menschen, die sonst durch die Halle schwärmten? Sie schob ihren Gepäckwagen durch die automatischen Türen ins Freie. Eine riesige Menschenmenge drängte sich hinter eisernen Absperrgittern am Eingang. Diejenigen, die vorn standen, musterten die ankommenden Passagiere und schwenkten grüßend die Arme, während weiter hinten alles durcheinander wimmelte. Alle redeten, liefen von einem Ende zum anderen oder suchten sich nach vorn durchzuschieben. Der Lärm war ohrenbetäubend. Im Dämmerlicht des Sonnenuntergangs erschienen die Menschen Aida wie eine einzige große Woge in unablässiger Bewegung. Sie holte tief Luft und ging auf das Gewühl zu, um sich ein Taxi zu suchen. Stunden später, nachdem sie geduscht und gegessen hatte, stand sie auf dem Balkon der Wohnung, in der sie aufgewachsen war. Die heruntergekommenen Straßen, durch die das Taxi gefahren war, hatten sie erschreckt. Die eleganten Viertel von einst, mit ihren üppigen Bäumen und den breiten, sauberen Straßen, waren jetzt kahl und staubig. Überall waren Soldaten und Barrikaden und die alles beherrschende, düstere Atmosphäre ließ Zweifel in Aida aufkommen. Doch jetzt, als sie aufs Meer und die blinkenden Lichter hinabsah, glaubte sie, das alte Beirut und seine duftende Luft zu spüren.
Wir folgen Aida im Roman der libanesischen Autorin Nada Awar Sharaa weiter, später. Der Libanon ist erschüttert von der aktuellen Katastrophe. Die Explosion in der letzten Woche traf allerdings ein Land, das ohnehin in der Krise war. Und das hat nicht nur mit der Politik der gestern zurückgetretenen Regierung unter Hassan Diab zu tun. Auch nicht nur mit der im letzten Oktober zurückgetretenen Regierung unter Saad Hariri, sondern auch mit der seines Vaters Rafik Hariri, Multimilliardär und früherer Ministerpräsident im Libanon. Julia Neumann berichtet über das Leben und die Probleme im Libanon schon vor der Explosion. Ihre Schilderungen von Ende Juli machen deutlich, zu welcher ohnehin schon bestehenden Not diese Katastrophe jetzt noch dazukommt.
Vor dem Uniklinikum der amerikanischen Universität in Beirut stehen Elektriker, Pflegepersonal und Menschen aus der mittleren Führungsebene. Sie protestieren gegen die Entscheidung der Krankenhausführung, ihnen vom einen auf den anderen Tag zu kündigen. Eine der 80 Entlassenen ist die 28-jährige Amani Hashem. Amani Hashem kritisiert, dass die Krankenhausverwaltung weiterhin üppig bezahlt werde, während die Arbeiterinnen und Arbeiter entlassen werden.
Das ist unmoralisch und unfair. Vor ein paar Jahren hat eine Kollegin, die lange vorher im Krankenhaus gearbeitet hat, zu mir gesagt, die amerikanische Universität ist der Libanon im Kleinen. Ich habe geantwortet, nein, aber heute weiß ich, ja, die Universität ist der Libanon im Kleinen, wo die Verwaltung Geld stiehlt und die hart arbeitenden Menschen leiden.
Die amerikanische Universität in Beirut ist eine der angesehensten Bildungseinrichtungen des Landes. Aber auch hier ist der Frust der Menschen inzwischen deutlich spürbar über das Missmanagement der Regierung und die Wirtschaftskrise, die das Land fest im Griff hat. Im Oktober vergangenen Jahres entlud sich die Wut schon mal. Hunderttausende gingen auf die Straße. Mit Trommeln, Tanz und Gesang zwangen die Protestierenden ihre Regierung im Oktober zum Rücktritt. Im Januar formierte sich eine neue Regierung. Doch die freudige Stimmung ist längst verflogen. Der Libanon durchlebt die schwerste Wirtschafts- und Finanzkrise seit seiner Unabhängigkeit 1943. Ein maroder Staatshaushalt und das Coronavirus haben dazu geführt, dass das libanesische Pfund in 8 Monaten mehr als 80% an Wert verloren hat. Tausende Cafés, Restaurants, Bars und Einzelhändler mussten schließen. Strom und Internet fallen über Stunden hinweg aus. Knapp 60% der gut 6 Millionen Einwohner sind arbeitslos. Und die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch warnt, dass wegen Lebensmittelknappheit Millionen Menschen der Hunger droht. Ein Besuch in einem Supermarkt im Süden Beiruts Ende Juni. Die Regale sind leergefegt. Weizenmehl ist aus. 2 Frauen vergleichen die Preise von Sonnenblumenöl. Menschen drängen sich an den Kassen, trotz der Gefahr durch das Coronavirus. Die Anspannung ist spürbar. Es ist der letzte Tag, bevor Brot um 30% teurer wird. Und bevor auch andere Lebensmittel im Preis hochgehen, weil die lokale Währung stetig an Wert verliert. Die Inflation ist hoch. Eine Packung Milch kostet umgerechnet 3 Euro. Ein Päckchen Butter 10 Euro. Die Älteren im Libanon sagen, so schlimm sei es nicht mal im Bürgerkrieg gewesen.
Julia Neumann über die Krise im Libanon. Das Land lag schon da nieder, schon vor den Explosionen. Dass die Folgen so dramatisch sind, hat mit der Situation im Libanon schon vor den Explosionen zu tun. Bente Scheller, Referatsleiterin Nahost und Nordafrika bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Guten Tag.
Guten Tag.
2750 Tonnen explosionsgefährdetes Ammoniumnitrat sollen es gewesen sein, unsachgemäß aufbewahrt am Hafen im Stadtzentrum von Beirut. Mit Wissen der Behörden, heute wird gemeldet, dass Sicherheitsexperten die Regierung im Juli wegen dieser Situation auch vor einer Explosion sogar gewarnt hatten. Was sagt das über den Zustand eines Staates?
Es ist ein Staat, in dem sich niemand jemals verantwortlich fühlt. Wir haben gesehen, dass nicht nur eine Behörde, sondern gleich mehrere informiert wurden, dass auch die Sicherheitsdienste und die Sicherheitskräfte darüber im Bilde waren. Und trotzdem sah sich niemand berufen, hier eine endgültige Entscheidung zu treffen. Das zeigt, Verantwortung ist etwas, was man in diesem Land am wenigsten will. Politiker kümmern sich sehr selten um die Belange ihrer Bürgerinnen und Bürger.
Die Auswirkungen sind ja jetzt ganz aktuell, dass der Hafen zerstört ist, dass Einfuhren an Nahrungsmitteln schwieriger werden oder nicht mehr laufen. Darauf ist das Land aber angewiesen. Die Energieversorgung war schon vorher lückenhaft. Nur wenige Stunden am Tag liefert der staatliche Energieversorger Strom. Die Abfallentsorgung ist schon länger eine Katastrophe. Das ist kein Problem, was erst durch die Explosion entstanden ist, sondern ein Ergebnis verfehlter Politik über wie lange Zeit?
im Prinzip seit Ende des Bürgerkriegs. Das hängt auch damit zusammen, dass sich während des Bürgerkriegs für vieles eine Art Schattenwirtschaft entwickelte, die dem Staat bestimmte Pflichten abnahm. Darauf hat das staatliche Gefüge sich danach einfach verlassen und so weitergemacht, weswegen Bürgerinnen und Bürger in vielen Belangen bereits auf private Institutionen, Privatschulen, private Krankenhäuser etc. angewiesen waren.
Das heißt, eine Wende hin zur Privatwirtschaft und weniger staatliche Fürsorge.
In der Tat, und deswegen auch dieses geringe Verantwortungsgefühl, weil eigentlich klar ist, jeder muss sowieso sehen, wie er oder sie klarkommt. Das zählt sicherlich mit zu den Ursachen.
Früher galt ja der Libanon mal als die Schweiz des Ostens, also war ein Hoffnungsträger der Region. Immerhin hat es der Libanon ja auch geschafft zu verhindern, dass der Bürgerkrieg aus Syrien übergreift. Aber es gab eben diese sehr, sehr schwere Banken- und Wirtschaftskrise schon mit Preissteigerungen, Währungschaos, Jobverlust, Verarmung. Das Gesundheitssystem war schon vorher desolat. Das waren ja auch schon die Ursachen für die Proteste im letzten Herbst, in deren Folge dann der frühere Präsident Saad Hariri zurückgetreten ist. Im Januar hat Hassan Diab übernommen. Warum hat er die Hoffnungen nicht erfüllen können, die in ihn gesetzt wurden?
Weil er nur ein Teil eines komplexen Machtgefühls ist, in dem verschiedenste politische Akteure mitreden. Und da kann auch ein Reformer nicht umsetzen, was er gerne würde. Er braucht eben die Zustimmung von allen. Zustimmung zu Reformen heißt aber auch, die politischen Parteien müssen Abstriche machen. Und da war keiner dazu bereit.
Das heißt aber doch auch, das waren Strukturen, von denen offensichtlich genug Leute was hatten. Sonst kann doch sowas gar nicht über so eine lange Zeit halten.
Genau, es ging immer mehr um Schein als um Sein. Das heißt, diese Bankenkrise ist wirklich dadurch produziert, dass Politiker hier Gelder verliehen, die gar nicht so existierten, die nur auf dem Papier existierten sozusagen und sich dann wiederum an denselben Geldern bereicherten. Das geht über einen gewissen Zeitraum. Man kann sich eigentlich nur wundern rückblickend, dass es so lange gut ging. Aber irgendwann klappt es zusammen und diesen Punkt haben wir jetzt erreicht.
Das heißt, es waren immer dieselben Cliquen, die sich da die Taschen voll gemacht haben. Aber warum hat auch das Ausland bislang zugeschaut?
Weil das Ausland in der Tat hoffte, dass der Libanon halbwegs stabil bleiben würde. Er galt ja immer als Wackelkandidat. Mit 2011, als die ganze Region im Chaos versank, wurde er plötzlich der Stabilitätsanker, der Hoffnungsschimmer. Deswegen hat man das so lange auch mitgemacht.
Korruption, Religionsproporz in der Regierung, das alles klingt nach Verflechtungen, nach Filz, die nicht so einfach wegzuwischen sind. Jetzt ist die Regierung zurückgetreten. Wie viel Hoffnung setzen Sie auf einen Neustart?
Viele sind im Moment eher zornig über diesen Rücktritt. Zwar ist es das, was sie gefordert haben, gleichzeitig aber fordern sie auch, dass eben die Verantwortlichen hier auch zur Rechenschaft gezogen werden, dass sie vor Gericht gestellt werden, gerade wegen der dramatischen Explosion. Und da haben jetzt viele den Eindruck, die Regierung versucht, sich ihrer Verantwortung zu entziehen und es wird keine Aufklärung geben.
Jetzt sagt aber doch die internationale Gemeinschaft, die sagt, wir stellen Geld zur Verfügung, wir wollen aber auch Reformen sehen, wir wollen das Ende der Korruption sehen. Kann dieser Druck wirken?
Der Druck kommt von außen und er kommt auch von den Bürgerinnen und Bürgern, die wieder auf die Straße gehen und auch genau das fordern. Aber bislang hat sich die politische Elite diesem gegenüber völlig immun gezeigt und gemerkt, sie kann so weiter wirtschaften. Ich nehme an, es könnte auch diesmal darauf hinauslaufen.
Aber wenn man sich das anschaut, wie tief das greift und dass eben solche ganz grundlegenden Infrastrukturprobleme da sind, Versorgung mit Nahrungsmitteln, mit Energie, die Entsorgung von Abfall, das geht ja nicht von heute auf morgen. Das geht auch nicht nur, weil ein Heiko Maas sagt, da muss was passieren. Das heißt, es müssen Wirtschaftszweige verändert werden, es muss grundlegend reformiert werden, es muss was noch?
Ich meine, derzeit geht es ja im Wesentlichen um die Nothilfe, die auch wirklich dringend benötigt wird. Aber klar, am Ende muss man die Strukturen angehen. Und das ist etwas, was lange dauert, was vor allen Dingen aber auch diejenigen braucht, die in der Lage sind, das durchzusetzen. Und hier haben wir wirklich sehr harte politische Akteure, die bereit sind, ihren Willen und ihre Interessen gegen den Rest des Landes durchzusetzen. Das ist genau das Problem, weswegen Reformen bislang nie ernsthaft angegangen wurden, auch wenn die Probleme, gerade wenn Sie sagen Müllkrise, schon lange zum Himmel stanken.
Vielen Dank für die Einschätzungen, Bente Scheller, Referatsleiterin Nahost und Nordafrika bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Leben in Trümmern, der Libanon nach dem großen Knall, der Tag in HR2 Kultur. AIDA ist auf der Suche nach der eigenen Vergangenheit in Beirut angekommen. Jetzt heißt es sich einrichten in der Wohnung ihrer Kindheit.
Die Wohnung war heruntergekommen und ihre Räume strahlten eine Leere aus, die AIDA nicht füllen konnte. 100-mal am Tag ging sie im Flur auf und ab. Sie schlief jede Nacht in einem anderen Bett und blickte aus offenen Fenstern zum Mond hinauf. Und doch gelang es ihr nicht, ihrem einstigen Zuhause neues Leben einzuhauchen. Als deutlich wurde, dass ihre Anwesenheit nicht ausreichte, begann sie sich vorzustellen, ihre Schwestern, jung und voller Energie, würden sie zum Spielen nach unten rufen oder ihre Mutter säße ruhig im Zimmer nebenan, ein Mensch, der, wenn auch unsichtbar, immer da war. Und so sehr sie sich auch bemühte, sie konnte Amu Mohammed nicht mehr heraufbeschwören. Sein Geist war fortgeglitten in den Seewind hinein, der durch Beirut wehte. Morgens beim Weggehen und auch abends, wenn sie nach Hause kam, hielt sie auf den Stufen vor der Haustür nach ihm Ausschau. Sie suchte ihn an den einst vertrauten Orten der Umgebung und es schien ihr, als müsste er im nächsten Moment um die Ecke biegen. Und bei jeder Begegnung mit ihrer Vergangenheit, überall wo Menschen und Gefühle waren, erwartete sie ihren Ritter, den Helden ihres Lebens.
Die Geschichte von Aida geht noch weiter, auch bei uns. Ein Problem, das im Zusammenhang mit dem Libanon immer wieder hervorgehoben wird, ist die Tatsache, dass die Hisbollah einen starken Einfluss im Land und auch in der Politik hat. So laut war die Kritik der Nähe zur Hisbollah in Bezug auf die vorherige Regierung, dass Präsident Saad Hariri im letzten Oktober zurückgetreten ist. Aber auch die Hoffnungen, die auf der neuen Regierung seit Januar ruhten, wurden enttäuscht. Auch sie ist mit den alten Eliten verbandelt gewesen. Wie sieht dieser Einfluss der Hisbollah genau aus und wird die militärische und politische Organisation wirklich vom Iran gesteuert oder ist sie tief im Libanon verwurzelt? Diesen Fragen ist Björn Blaschke für uns nachgegangen.
In der Dahiyeh, den südlichen Vororten der libanesischen Hauptstadt Beirut. Die Zufahrten kontrolliert die libanesische Armee. Die Straßen hinter den Checkpoints beherrscht eine andere Kraft. Ihre Leute erkennen sofort jeden, der nicht hierher gehört. Männer in schwarzen Kampfanzügen klären, was Fremde in der Dahiyeh zu suchen haben. Die Männer machen damit deutlich, wer über die Vororte herrscht, allein die Hisbollah. Die Hisbollah ist berühmt-berüchtigt. Viele haben schon vieles über sie geschrieben, wobei sich ihre Mitglieder so gut wie nie öffentlich äußern. Sheikh Hassan Nasrallah, der Generalsekretär der Hisbollah, spricht als einziger für seine Organisation, meistens aus einem Versteck heraus, per Videoschaltung. So erklärte Nasrallah auch, warum die Hisbollah im Syrienkrieg Partei für das Regime von Bashar al-Assad ergriffen hat. Die Hisbollah sieht sich im Widerstand gegen Islamisten vom Schlage des IS und Al-Qaidas zum Wohle des Libanon und aller Libanesen, Christen, Sunniten, Schiiten. Widerstand und Libanon, zwei zentrale Begriffe der Hisbollah. In den 80er Jahren gründeten Mitglieder verschiedener libanesischer Gruppen die Partei Gottes, wie die Hisbollah auf Deutsch heißt. Mit dabei waren auch Kämpfer, die aus Iran geschickt worden waren, Gardisten von Ayatollah Khomeini, der 1979 mit seiner islamischen Revolution den Schah von Persien gestürzt hatte. Die meisten libanesischen Gründungsmitglieder sahen in der Hisbollah vor allem eine schlagfertige Widerstandskraft im Kampf gegen Israel, dessen Soldaten seinerzeit Teile des Libanon besetzt hatten. Und auch heute noch bezeichnet sich die Hisbollah als Widerstandskraft gegen Israel. Weshalb es unmittelbar nach der Doppelexplosion in Beirut hieß, wahrscheinlich sei ein Munitionsdepot der Hisbollah von Israel angegriffen worden. Das erwies sich offenbar als falsch und doch meinte Hassan Nasrallah später auf derlei Vorwürfe eingehen zu müssen. Aus vollem Herzen weise ich zurück, dass es irgendetwas im Hafen gibt, das uns gehört. Kein Lagerraum für Waffen, Raketen, keine Pistolen, keine Bomben, keine Patronen, kein Nitrat, nichts, absolut nichts. Nicht jetzt, nicht in der Vergangenheit, nie. Die Hisbollah ist mehr als ihr militärischer Flügel. Sie ist eine soziale Kraft, bietet Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser, zahlt Ausbildungshilfen und Renten. Außerdem vertritt sie ihre Anhänger im Parlament als politische Partei. Die Hisbollah ist ein Staat im Staate. Aber eben weil sie von Schiiten dominiert ist und von Anfang an enge Beziehungen zu Teheran unterhielt, sehen ihre Kritiker in der Organisation einen verlängerten Arm des Iran.
Das hingegen sei die Hezbollah keinesfalls, sagt Karim al-Maktisi, Professor für Politikwissenschaft an der renommierten American University of Beirut. Ja, ich denke, dass sie eine libanesische Kraft ist. Der Trend der vergangenen 30 Jahre zeugt davon, dass die Hezbollah ganz sicher eine libanesische Organisation ist. Ihre Leute haben weite Ansichten darüber, was Widerstand bedeutet. Und die Hezbollah hat bestimmte geopolitische Interessen. Aber sie ist weit verwurzelt im Libanon. Klar ist, der Iran versucht über die Schiiten im Libanon, insbesondere über die Hezbollah, Einfluss auf das Land auszuüben, wobei es Teheran generell darum gehe, so heißt es allenthalben, den grünen Halbmond zu schaffen. Ein schiitisches Einflussgebiet von Teheran über Bagdad und Damaskus bis Beirut. Weil der Libanon aber ein Land ist, das verschiedene ethnische und religiöse Gruppen ihr Zuhause nennen, versuchen auch alle anderen Staaten der Region im Libanon mitzumischen. Neben dem Iran zum Beispiel auch Saudi-Arabien. Das führt immer wieder zu Spannungen.
Björn Blaschke aus dem Studio Kairo über die Hezbollah und ihre Rolle im Libanon. Ein komplexes Thema, das wir noch vertiefen wollen mit Heiko Wimmen, Politikwissenschaftler und bei der International Crisis Group, Direktor für den Irak, den Libanon und Syrien. Eine Nichtregierungsorganisation ist das. Eigentlich ist Herr Wimmen in Beirut, zurzeit erreichen wir ihn aber in Graz. Guten Tag, Herr Wimmen.
Ich grüße Sie.
Wie gehört, weiß die Hezbollah es zurück, irgendetwas im Hafen in Beirut gelagert zu haben. Was könnte denn der Einfluss der Hezbollah oder was hat der Einfluss der Hezbollah mit dieser Explosion am Hafen Beiruts trotzdem zu tun?
Ich habe bisher keine belastbaren Hinweise gesehen, die auf eine direkte Involvierung von Hezbollah hindeuten. Es gibt Theorien, dass dort neben diesem Ammoniumnitrat Waffen gelagert gewesen sein könnten, die aus irgendeinem Grunde explodiert sind. Auch das sind Theorien, für die ich, wie gesagt, bis jetzt keine wirklich überzeugenden Belege gefunden habe. Generell ist es natürlich so, der Hafen ist durchsetzt von Korruption, wie sehr, sehr viele Institutionen im Libanon. Das ist sozusagen ein Futtertrog und da sind alle Parteien dann vertreten und versorgen sich sozusagen eben auch die Hezbollah, aber eben auch alle anderen.
Aber die Hezbollah hat einfach einen mächtigen Einfluss im Libanon, das haben wir auch schon gehört. Jetzt ist die libanesische Regierung unter dem im letzten Oktober zurückgetretenen Präsidenten Saad Hariri auch von der irantreuen Hezbollah unterstützt worden. Das war der Vorwurf, er war dann unter Druck geraten als Teil dieser politischen Elite und zurückgetreten. Wie unabhängig von der Hezbollah kann denn überhaupt eine libanesische Regierung sein?
Also grundsätzlich ist es so, dass Libanon eine Konsensdemokratie ist. Wir haben da diese verschiedenen religiösen Gruppen, die alle in irgendeiner Form an der Regierung beteiligt sein müssen. Und Hezbollah und der Verbündete von Hezbollah, die Amal-Miliz oder Amal-Bewegung, sind tatsächlich die Parteien, die den weitaus größten Teil der Schiiten im Libanon repräsentieren. Das ist einfach so. Und das heißt, de facto repräsentieren die ungefähr, ja, man könnte sagen, 30% der Wähler. Und das bedeutet, man kommt an denen nicht vorbei. In irgendeiner Form muss man, wenn man da eine Regierung bilden will und wenn diese Regierung dann auch wirklich regieren soll, muss man die Hezbollah entweder ins Boot bekommen oder eine Formel finden, wo die sagen, okay, macht das mal, vielleicht ohne uns, aber ABC muss gewährleistet sein und dann akzeptieren wir das. Irgendeine solche Formel muss es geben. Herr Hariri hat damals tatsächlich dann eine Allianz mit einer christlichen Partei geschlossen, die mit Hezbollah verbündet ist und hat Minister in seine Regierung geholt, die indirekt mit Hezbollah verbunden waren. Und damit hat man diesen Kompromiss gefunden. Gegen den Willen der Hezbollah, gegen den erklärten Widerstand der Hezbollah, wird man im Libanon keine Regierung zusammenbekommen.
Außenminister Heiko Maas warnt vor einem politischen Vakuum, von dem aus dem Ausland finanzierte Akteure auch profitieren könnten, auch die Hezbollah, aber auch andere ausländische Kräfte. Bietet die aktuelle Situation eine Chance für die Hezbollah, aber eben auch andere Mächte, ihren Einfluss noch weiter auszubauen?
Nun, die Hezbollah ist, wie ja schon gesagt, mit dem Iran verbunden, wird vom Iran unterstützt, macht daraus auch kein Geheimnis. Das gilt in unterschiedlichem Ausmaße für viele andere politischen Akteure im Libanon. Ich denke nicht, dass ein Vakuum jetzt da irgendwem jetzt Türen öffnet, die nicht vorher schon offen waren. Hariri zum Beispiel wurde lange als ein Verbündeter Saudi-Arabiens angesehen. Die Emirate mögen da Interessen haben, Katar mag da Interessen haben. Das System des Landes ist tatsächlich von ausländischen oder externen Interessen durchdrungen. Libanesische Akteure suchen aktiv solche ausländischen Sponsoren, um sich gegen heimische Rivalen zu stärken. Und dieses Vakuum ändert daran nichts oder fügt dem nicht wirklich so viel hinzu.
Bedeutet das denn eine andere Situation, eine andere Rolle des Libanons in der Region? Droht mehr Gefahr für Israel zum Beispiel?
Nun, die Gefahr für Israel, insoweit als sie vom Libanon ausgeht, ist natürlich unmittelbar mit Hezbollah verbunden. Das ist klar. Die Verbindung zwischen Hezbollah und Iran ist bekannt. Die Präsenz von Hezbollah bietet dem Iran grundsätzlich eine Möglichkeit, eine Option für einen militärischen Gegenschlag, sollte Israel jemals es für nötig halten, den Iran anzugreifen. Und da kommt die größte Bedrohung her aus israelischer Sicht. Ich denke nicht, dass sich das durch die Situation jetzt weiter verändert. Die Position von Hezbollah gegenüber Israel wird nicht durch innenpolitische Erwägungen bestimmt. Die wird durch regionale Erwägungen bestimmt. Die sehen sich in einem strategischen Bündnis mit dem Iran und anderen Kräften in der Region, die eine ähnliche Linie verfolgen und werden jetzt nicht, weil es gerade zu Hause im Libanon innenpolitisch Probleme gibt, da nun irgendwelche Dinge tun, die sie nicht ohnehin aus weit wichtigeren Gründen tun würden. Oder sie werden auch nicht das militärischen Potenziale, die sie da haben, nun für einen Angriff einsetzen, um eventuell von solchen innenpolitischen Problemen abzulenken. Das ist, denke ich, abwegig.
Aber wenn jetzt staatliche Kontrolle im Libanon auf diese Art und Weise erodiert, dann kann das doch durchaus sein, dass sich dort kriminelle Netzwerke, Dschihadisten, ähnliche Kräfte sehr wohl fühlen. Und das könnte wiederum ja doch die umliegenden Staaten beunruhigen.
Das ist sicherlich eine Möglichkeit und das beunruhigt uns auch. Grundsätzlich, wenn der Zugriff, die Kontrolle des Staates nachlässt über das ganze Staatsgebiet hinweg, eben auch im Sicherheitsbereich, dann werden lokale Akteure in vielen Gegenden an dessen Stelle treten können. Und Hezbollah natürlich insbesondere, die besonders gut organisiert sind intern, die ihre eigene Polizei sogar haben. Aber auch in anderen Gegenden wird man möglicherweise eine Zusatzpolizei sozusagen organisieren, um dem Ausfall der staatlichen Präsenz entgegenzuwirken oder das auszugleichen. Aber es wird Gebiete geben, wo das nicht möglich ist. Es werden sich Bereiche auftun, wo der Staat tatsächlich keinen Zugriff hat, wo sich lokale Netzwerke, die dann eben, wie Sie das schon andeuten, vom Kriminellen ins Dschihadistische möglicherweise hineinspielen oder darin übergehen. Solche Tendenzen könnten da sein. Und dann werden tatsächlich möglicherweise regionale Akteure beunruhigt genug sein, um da dann auch aktiv zu werden. Wir können zum Beispiel über den Norden nachdenken, Tripoli. Man kann sich vorstellen, dass dann Syrien dort wieder einen Fuß in die Tür bekommt. Man kann sich vorstellen, dass die Türkei dort beunruhigt ist, wenn sich da Dschihadisten sammeln, die aus Idlib kommen. Man kann sich vorstellen, dass auch die Emirate da wieder aktiv werden könnten. Das sind alles Dinge, die tatsächlich einen Unruhefaktor darstellen. Aber jetzt als Ausgangspunkt größerer, weitreichender regionaler Destabilisierung, denke ich, das ist noch nicht abzusehen, dass es so weit kommt, so schnell.
An der Hezbollah führt im Libanon kein Weg vorbei, aber nicht nur das kann zum Problem werden. Heiko Wimmen, Politikwissenschaftler von der International Crisis Group, vielen Dank. Leben in Trümmern, der Libanon nach dem großen Knall, der Tag in HR2 Kultur. Aida ist auf der Suche nach ihrer Vergangenheit in Beirut angekommen, hat sich eingerichtet, jetzt reist sie aufs Land.
An einem Morgen im September fuhren Aida und Kamil in das Dorf. Die Straße führte in steilen Windungen bergauf und tauchte in tiefe Täler hinab, in denen sich Steinhäuser mit roten Dächern aneinander drängten. Aida atmete den frischen Pinienduft ein und ein erster aufgeregter Schauer lief durch ihren leeren Magen. Kamil hatte ihr gesagt, dass eine seiner Patientinnen im Dorf Frühstück für sie machen werde, und so hatte sie seit dem Abendbrot nichts mehr gegessen. Eine Stunde später kamen sie auf dem Dorfplatz an. Läden säumten die Straße und auf dem Bürgersteig wimmelte es von Menschen. Niedrige Betonbauten und alte Backsteinhäuser wechselten sich ab. Camille fuhr um eine Ecke und bog in eine Kieseinfahrt ein. Er führte Aida um ein ebenerdiges altes Haus herum, vor dem eine Frau auf dem Boden saß und Fladenbrot buk. Sie schauten zu, wie sie einen Teigklumpen auf einem Holzschemel flach drückte und ihn dann geschickt zwischen ihren Unterarmen hin und her warf, bis er zu einer großen Scheibe geworden war. Dann legte sie ihn auf ein gestepptes Tuch und stülpte ihn über eine gewölbte Metallform, unter der ein Holzfeuer brannte. Hinter ihr standen auf einer groben Betonplatte und einem niedrigen Tisch Teller mit Oliven, Tomaten, Gurken und verschiedenen Käsesorten. Aida sah Camille lächelnd an.
Zu Hause irgendwo heißt der Roman der libanesischen Autorin Nada Avar Shara, in dem die Geschichte von Aida beschrieben wird. HR2 der Tag. Jetzt haben wir schon einiges gehört von den Auswirkungen der Katastrophe im Hafen von Beirut und von der besonders dramatischen Situation, weil die Explosionskatastrophe zu einer ohnehin extremen Notsituation dazukommt. Und was haben die Ereignisse in Beirut mit uns zu tun? Einiges, sonst würde Außenminister Heiko Maas nicht morgen in die libanesische Hauptstadt fliegen. Als Kanzlerin Merkel 2006 im Libanon war, da ging es um die Sicherheit Israels. 2018 stand das Flüchtlingsthema im Vordergrund, denn das kleine Land mit 4,5 Millionen Einwohnern hat über 1 Million syrische Flüchtlinge aufgenommen, die sich sonst vielleicht auf den Weg nach Europa machen würden. Millionen Euro wurden für humanitäre Hilfe ausgegeben. Eine deutsche Wirtschaftsdelegation warf 2018 einen interessierten Blick auf den Energie- und den Abfallsektor. Isabel Reifenrath über die deutsch-libanesische Beziehungen.
Als sehr eng und sehr gut wird die Beziehung zwischen Deutschland und dem Libanon von dem grünen Bundestagsabgeordneten Omid Nuripur eingeschätzt. Jetzt in der Not lenke Frankreich die Hilfen und Deutschland sitze auf dem Beifahrersitz.
Es ist dringend notwendig, die Nothilfe, die Soforthilfe, die für 300.000 Obdachlose jetzt in der Hauptstadt gebraucht wird, auch zu bringen, aber trotzdem Bedingungen zu stellen.
Fast schon etwas wütend, sagte Maas im Deutschlandfunk. Die libanesische Regierung habe Reformen immer wieder angekündigt. Passiert sei aber nichts.
Wir werden den Verantwortlichen noch einmal sehr deutlich machen, dass wir bereit sind zu helfen. Wir werden aber auch sagen, dass wir der Auffassung sind, dass dieses Land reformiert werden muss, dass die Korruption beendet werden muss und dass alle weiteren Mittel, die es gibt, etwa aus Europa, sicherlich auch daran geknüpft werden.
Die libanesische Regierung ist mittlerweile zurückgetreten. Bis zu einer Neuwahl wird sie die Amtsgeschäfte aber weiterführen. Frankreichs Präsident Macron war bereits vergangene Woche nach Beirut gereist. Er forderte ein neues politisches System. Auch Bundesaußenminister Maas glaubt nicht, dass die demonstrierenden Menschen das bisherige System weiter erdulden werden.
Ich glaube, dass gewisse Mechanismen, um es mal so zu formulieren, die es bisher im Libanon gegeben hat, ich glaube, die können keine Grundlage mehr dafür sein, dieses Land vernünftig in die Zukunft zu führen. Aber auch das muss im Libanon vor Ort selbst entschieden werden.
Bei der nächsten Wahl. Maas formuliert vorsichtiger als Macron. Mit den gewissen Mechanismen meinte er, dass die Regierungsämter bisher nach Religionsgruppen besetzt wurden, die sich gegenseitig bekämpfen. Auch die schiitische Hisbollah ist an der Regierung beteiligt. Sie wird vom Iran unterstützt und beeinflusst. Die iranische Regierung ließ bereits mitteilen, dass sie befürchtet, dass nun ausländische Kräfte Einfluss auf den Libanon nehmen könnten. Der außenpolitische Sprecher der SPD, Neil Schmid, begrüßt, dass die europäischen Staaten das nun können.
Lange Zeit konnten die Libanesen auch ein Stück weit sich die Unterstützung aussuchen. Deshalb war die Rolle der EU nicht ganz so wirkungsmächtig. Aber jetzt hat die EU einen Hebel und sollte Hilfen, langfristige Hilfen, auch an strukturelle Reformen knüpfen.
Für den Wiederaufbau wird der Libanon rund 13 Milliarden Euro brauchen. Aber nicht erst seit der Explosion im Hafen von Beirut leiden die Libanesen. Der Staat ist mit etwa 75 Milliarden Euro verschuldet. Die Energie- und Wasserversorgung ist schlecht, die Müllentsorgung funktioniert nicht, die Inflation wird immer stärker. Das größte Problem ist, so der grünen Außenexperte Omid Nuripur, die Korruption.
Es ist höchste Zeit, dass Europa aufwacht und dieses Thema auch adressiert. Es gab in der Vergangenheit zu oft die Situation, dass die europäischen Staaten die Korruption zur Kenntnis genommen haben, aber dann stillschweigend auch hingenommen haben, weil man ja ein stabiles Land vor sich hatte. Dabei hat man Ruhe und Stabilität verwechselt, wie man es jetzt sieht.
Deutschland hat den Libanon bisher vor allem bei der Versorgung von syrischen Flüchtlingen unterstützt. Der Libanon hat etwa 1,5 Millionen syrische Flüchtlinge aufgenommen. Dabei hat das Land selbst nur 6 Millionen Einwohner. Bundesaußenminister Maas hält vor allem wirtschaftliche Reformen jetzt für nötig. Deutschland ist der größte Importpartner des Libanons. Als großer Geber jetzt in der Krise dürfte Deutschlands Einfluss wachsen. Die Kritiker haben Angst, dass die Hilfen wieder versanden. Sie würden lieber die Zivilgesellschaft und nicht Regierungsorganisationen stärken. Die Möglichkeit, Einfluss auf die politische Klasse auszuüben, hat die EU jetzt aber nur durch die dringend benötigten Hilfsgelder.
Isabel Reifenrath über das Verhältnis von Deutschland und von der EU zum Libanon. Luay Madun ist Politik- und Islamwissenschaftler und Nahost-Experte bei der Deutschen Welle. Guten Tag, Herr Madun.
Ja, guten Tag.
Heiko Maas wird sich morgen auf den Weg nach Beirut machen. Wie wichtig ist denn diese deutsche Aufmerksamkeit?
Ich glaube, das ist sehr wichtig. Es ist wichtig auch für die deutsche Öffentlichkeit zu verstehen, was in diesem kleinen Land, aber ein Land, das ja immer so eine Art Laboratorium der Entwicklung im Nahen Osten darstellt, was in diesem Land passiert. Und ich glaube schon, das ist jetzt ein wichtiges Signal, dass der Bundesaußenminister persönlich dahin fährt nach Beirut und sich vom ein Bild macht von der, ja, von der verheerenden Situation da vor Ort. Und ich glaube auch wichtig, dass die gesamte politische Elite in Deutschland sich damit befasst, was es bedeutet eigentlich Stabilität, weil das ist das Argument, was ja immer wieder ins Feld geführt wird. Ich denke, dass man jahrelang Stagnation mit Stabilität verwechselt hat, weil man glaubte, wir haben Ruhe im Land. Immerhin ist es kein gescheiterter Staat nach der Arabellion und das Land hat ja fast 1 Million Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen. Also schon leistet eine große, große Hilfe für die Europäische Union. Alle diese Aspekte sind wichtig, aber sie können uns nicht, oder sie können nicht darüber, dürfen nicht darüber hinwegsehen, dass man auf Reformen stärker hätte beharren müssen.
Aber es ist, wie Sie ja schon deutlich gemacht haben, nicht nur eine Wohltat und man will nicht nur helfen, sondern es ist auch im eigenen Interesse, dort für Sicherheit sorgen zu wollen und für Stabilität, nicht nur für mögliche deutsche Investitionen. Wir haben ja gehört, es gibt diese Wirtschaftsbeziehung, sondern auch dieses Thema Flüchtlinge. Ist das auch da eines, was eben der deutschen Politik und auch uns in Europa wichtig sein muss?
Ja, selbstverständlich. Ich glaube, also ein gemessen an der Größe des Landes leisten die Libanesen eine Menge. Natürlich ist die Situation, die humanitäre Situation der Flüchtlinge nicht vergleichbar im Libanon, also der syrischen Flüchtlinge nicht vergleichbar mit der Situation in Deutschland. Aber dennoch leisten gerade die Libanesen, die wirklich jetzt ihr Schicksal in die Hand nehmen, eine große Arbeit seit Jahren bei der Versorgung der Flüchtlinge. Ich denke auch, dass es jetzt nicht alleine um das Land Libanon geht. Es geht auch natürlich um das Land als regionaler Faktor, alles Austragungsort für regionale Konflikte und Rivalitäten. Das macht das Libanon, dieses Land oder den Libanon sehr, sehr wichtig für uns. Ich glaube aber bei aller analytischen Berücksichtigung von Interessen und geopolitischen Aspekten ist es wichtig, dass eine Außenpolitik gegenüber allen Ländern der Region eine Art Werteorientierung bekommt. Das heißt, wohin wollen wir, dass das Land sich entwickelt? Es muss dahin gearbeitet werden, dass das System des Libanon sich nicht reproduziert, sondern sich transformiert in Richtung mehr verantwortlicher Politik, mehr Politik für die Menschen und nicht nur für die Oligarchen und einzelne Religionsgemeinschaften. Das ist eigentlich das Kern und das kardinale Problem im Libanon.
Jetzt wird ja immer davor gewarnt oder die Sorgen sind da, dass es ausländische Akteure gibt, die jetzt diese Situation nutzen, Einfluss nehmen. Jetzt sind wir natürlich als Deutschland oder Frankreich oder die EU auch ausländische Akteure, die auch im Land gar nicht unbedingt nur beliebt sind. Zum Beispiel jetzt der Frage nach oder auf der Suche nach der Ursache dieser Explosion, also dieses Ammoniumnitrat, was eben explodiert ist. Da wird ja schon oder wurde schnell auch gesagt, man braucht eine unabhängige Untersuchung unter internationalen Führung. Das wollte aber die Regierung gar nicht. Wäre das denn sinnvoll, in diesem Punkt doch zu sagen, da braucht man ausländische Akteure vor Ort?
Ich glaube, das musste von Seiten der internationalen Staatengemeinschaft, von Seiten Deutschland und der Europäischen Union vor allem, aus meiner Sicht dies als Bedingung formuliert werden, weil das Problem ist ja nicht nur, dass die Menschen dringend Hilfe braucht, das ist ja zweifelsohne der Fall, aber die Menschen brauchen wieder Vertrauen in die Institutionen des Staates. dass diese Vertrauenskrise ist, im Grunde genommen hat einen Tiefpunkt erreicht. Die Libanesen und Libanesinnen werden keine Untersuchungskommission oder das Ergebnis einer Untersuchung von dem eigenen, aus deren Sicht gescheiterten und korrupten Staates akzeptieren. Und daher, diesen Umgang mit dieser Krise mehr an Glaubwürdigkeit zu verschaffen, brauchen wir diese Flankierung durch eine international eingesetzte Untersuchungskommission, die wirklich die Verantwortlichen für diese Katastrophe benennt und danach sie idealerweise zur Verantwortung zieht. Alleine eine Untersuchung von Libanesen geführt, das wird nichts bringen. Das würde die Menschen gar nicht akzeptieren und überhaupt kein Vertrauen schenken.
Dann möchte ich Ihnen doch zum Schluss noch eine Frage stellen, die von anderen Gesprächspartnern schon verneint wurde, aber ich wollte noch mal ein bisschen auf der Suche nach Hoffnung bleiben. Es gibt ja in diesen aktuellen Veränderungen tatsächlich jetzt eine Situation, die so noch nicht da war. Es gibt eine internationale Aufmerksamkeit, es gibt Hilfsgelder, die Regierung ist zurückgetreten, die Proteste sind weiter da. Ist diese Situation jetzt vielleicht doch eine Chance auch für den Libanon, dass endlich was in Bewegung kommt?
Also wir haben so etwas wie einen revolutionären Augenblick, oder die Möglichkeit, das Fenster für einen Neubeginn im Libanon. In der Tat, das liegt in der Luft. Das merkt man nicht nur an der Wut der Menschen war ja vorher da durch diese Serie von Krisen. Aber ich denke, das Entscheidende, dass man den Menschen hilft, jenseits der herrschenden Klasse eine Alternative aufzubauen. Diese Alternative muss halt von den Protestierenden kommen, die in irgendeiner Form sich organisieren und dahin arbeiten mithilfe des internationalen Druck an einem neuen Wahlgesetz. Solange dieser Proporzsystem sich selber reproduziert und keine echte Partizipation und Repräsentation garantiert, wird der Libanon in diesen Sumpf nicht hinter sich bringen. Also das ist ganz zentral und ich glaube schon, dass die Libanesen, was den Bildungsgrad angeht, was das Engagement, dass die Menschen im Libanon wirklich als demokratiereif und in der Lage sind, einen modernen Staat mitzutragen. Wichtig ist mal, dass dieser Staat sich von den Fesseln des alten, korrupten, feudalen Systems befreit, zumindest einen neuen Beginn zu wagen in Richtung ein modernes System, das ja die Menschen vertritt und vor allen Dingen auch Instrumente für Rechtsstaatlichkeit herstellt. Das ist das A und O. Sonst ist es nicht in unserem Interesse, dass der libanesische Staat komplett kollabiert. Das ist weder im Interesse der Libanesen noch die EU oder Deutschland. Aber die Menschen im Libanon brauchen einen funktionierenden Staat. Und diese Funktionsfähigkeit des Staates wiederherzustellen, mit mehr Bürgerbeteiligung, mit mehr Repräsentation, wäre der einzige Weg, um aus der Krise zu kommen. Mit Neuwahlen alleine ist es nicht getan.
Einen funktionierenden Staat braucht der Libanon und dafür braucht dieses Land seine Bürger. Und das kann nur in unserem Interesse sein, sagt Luay Madun, Nahostexperte bei der Deutschen Welle. Besten Dank. Und das war der Tag für heute mit leider schwierigen Perspektiven für den Libanon. Schon bevor in der Hauptstadt Beirut in der letzten Woche durch Explosionen Menschen starben, Tausende verletzt und Hunderttausende obdachlos wurden, war dieses Land durch Korruption und Misswirtschaft der politischen Eliten in die schwerste Krise seiner kurzen Geschichte geraten. Die Regierung ist zurückgetreten, Hoffnung bietet sich allerdings wenig. Daran wird auch der Besuch des deutschen Außenministers Heiko Maas morgen wenig ändern können. 250 Millionen Nothilfe liegen aber bereit der internationalen Gemeinschaft und sie sind trotzdem dringend, dringend nötig und erreichen hoffentlich die Menschen in ihrer dramatischen Lage. Diese Sendung nachhören können Sie unter hr2.de oder in der ARD-Audiothek, der Tag HR2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.